Güstrow spricht, die Barlachstädtler. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Moin, liebe Zuhörer. Wir haben noch nicht 2025, wir nehmen schon mal ein bisschen vorher auf. Trotzdem begrüße ich euch recht herzlich im neuen Jahr. Heute begrüßen euch Martin und Martin.
Hallo.
Martin kommt vom Anglerverein SAG, also es ist der Martin Ho. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja, Martin Hoog.
Genau. Martin Hoog.
Genau.
Genau. Manche haben ja so ein weiches G, bei Nöter, da spricht man das nicht mit, von daher. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass ich dich hier begrüßen kann. Und wie ihr schwer erkennen könnt, haben wir hier ja so einen geilen Stoffhecht, den kann ich nicht mehr angeln.
Nee, der ist schon einmal gefangen worden.
Der ist schon einmal gefangen worden. Der liegt im Bett neben dir.
Manchmal. Ne? Wenn ich ganz so traurig bin und nichts fange,
genau,
dann nehme ich mir den.
Die zweite Frau quasi. Martin, sag mal, wie bist du überhaupt zum Angeln gekommen?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass wir uns hier auch vorstellen können als Sportanglerclub Güstrow. Ich habe eigentlich relativ spät mit dem Angeln angefangen. War da auch so ein bisschen, ja, penibel, habe keine Würmer angefasst, keinen Fisch angefasst, das habe ich mal andere machen lassen.
Töten.
Ja, das kommt ja auch mit dazu. Hab mich dabei dann nach und nach immer so rangetastet. Zuerst mit dem Touristenfischereischein, den es ja hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Das ist auch mal ein guter Tipp, wenn man mal reinschnuppern will an alle, die sich fürs Angeln interessieren. Kauft euch den Touristenfischereischein, eine Tageskarte fürs Gewässer und dann kann man zumindest erstmal sich ausprobieren und überlegen, ob man einen Fischereischein macht. Also wie gesagt, ich habe auch so gleich angefangen, habe Touristenfischereischein mir geholt und bin ab und zu mal dann losgezogen. Die ersten Touren gingen an Bützow-Güstrow-Kanal. Hab da so meine ersten Hechte gefangen und hab da so meine Leidenschaft für das Angeln entdeckt und hab dann auch später dann den Fischereischein gemacht. Also wie gesagt, sehr, sehr spät. Ich bin der Meinung, boah, mit 25, 27, also spät. Da gibt's ja schon einige, die schon von klein auf an angeln. Da bin ich eher Nachzügler gewesen.
Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Zuhörer, der ist meinetwegen schon Ü40 und denkt sich auch, vielleicht fange ich jetzt auch nochmal mit an.
Also Corona hat natürlich auch bei uns im Verein dafür gesorgt, dass wir einen ganz großen Zuwachs bekommen haben. Die Leute wollten wahrscheinlich nicht nur zu Hause sitzen und haben eben Fischereischein gemacht oder auch eben den Touristenfischereischein sich geholt und sind dann auch losgezogen und wollten auch in unseren Angelverein kommen. Das hat man schon gemerkt und der Trend ist eigentlich schon auch dahingehend, dass die Leute raus wollen in die Natur, selbst entweder jagen oder angeln wollen, um sich da was zum Essen zu besorgen. Das große Highlight ja eigentlich für alle Angler ist auch die Angelweltmesse in Berlin, die jetzt ja Anfang Dezember war, wo da 40.000 angelbegeisterte Zuschauer und Leute da die Messe besuchen.
Du warst dabei.
Ich war da sogar als Aussteller mit dabei und habe sozusagen die Leute da beraten, die neuesten Ködertrends vorgestellt und meine Erfahrungen sozusagen, die ich hier im Landkreis Rostock sammeln konnte, versucht weiterzugeben, ja.
Ja, nicht schlecht. Das heißt aber, ich will nur kurz rekapitulieren, was jetzt diese Corona-Zeit betrifft, weil ich habe meinen Fischereischein letztes Jahr gemacht und musste meine Prüfung vor Ort machen. Das heißt, die durften in der Corona-Zeit ihre Prüfung online machen?
Das weiß ich nicht, wie das abgelaufen ist. Das kann ich dir gar nicht so wirklich sagen.
Okay.
Aber ich habe zumindest gemerkt, dass die Leute entweder noch in der Zeit, wo es dann wieder machbar war, den Kurs abgelegt haben oder die Prüfung. Meistens lag es daran, dass es dann an den Prüfungen, die ja hier im Kreishaus oder im Rathaus oder so wie durchgeführt werden.
Genau.
Darauf musste man dann entweder warten oder musste auf einen anderen Landkreis ausweichen, die was angeboten haben.
Naja, weil die Prüfungstermine, die sind nicht immer so häufig und iterieren quasi immer von Stadt zu Stadt. Ich weiß, in Rostock kann man machen, in Krakow am See glaube ich sogar auch, Güstrow und. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Also die Kurse an sich kann man auch online machen oder man macht eben einen Präsenzkurs, das ist wie man möchte. Aber die Prüfung halt, die ist noch gebunden daran, was die Stadt dann eben anbietet oder die anderen Ämter.
Ja, wenn man jetzt so eine Präsenzprüfung macht, hast du da eine klare Empfehlung, wo du sagst, da gehst du auf jeden Fall hin, da wirst du immer bestehen?
Ja, natürlich ist das schon ein bisschen viel, was man da so reingetrichtert bekommt, so in der kurzen Zeit. Aber wenn man die Bögen, es gibt auch Online-Trainer, wo man einfach die Fragen durchgehen kann.
Ja.
Wenn man das regelmäßig macht und sich in so einem Präsenzkurs noch ein bisschen vorbereiten lässt, dann schafft man das. Das schaffen ja auch 8-jährige Kinder, die auch schon Bock haben auf einen Fischereischein. Die machen das auch schon so früh, die kriegen das auch hin. Ne, also
da hat der ein oder andere Ältere dann wahrscheinlich ein bisschen Druck, ne?
Ja, das kann sein. Aber nee, das ist schon machbar. Also nicht so wie in Bayern oder sowas. Fehlt bei uns sozusagen der praktische Teil. Wir ist ja wirklich nur Theorie. und man wird dann irgendwie so losgelassen auf die Natur und muss dann erstmal so seine ersten Erfahrungen machen. Deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn man im Angelverein Leute hat, die einen, ja, zum Beispiel eine Veranstaltung anbieten, wie beim Anangeln, Hechtangeln. Das bieten wir alles ja so den Leuten, die dafür Lust und Laune haben, an. Genau. Die können gerne kommen zu den Veranstaltungen. Wir stellen auch Boote, wenn mal einer kein Boot hat, weil das ist ja das Problem eigentlich so, was Güstrow eigentlich hat. Man sagt ja immer gerne so Erlebnisvielfalt Inselsee.
Ja.
Aber als Bootsfahrer kommt man eigentlich ganz, ganz schlecht an den Inselsee ran. Und als Uferangler noch schlechter. Gibt ja kaum Stellen, wo man irgendwie werfen kann. Die Brücke, die ja ein beliebter Spot war, die ist gesperrt. Also ja, fällt ganz viel eigentlich raus und man muss dann immer gucken, wo kann ich dann angeln gehen? Das ist so eigentlich das Schwierige. Wir haben viele Seen ja, im Bau das Land der 1000 Seen.
So
und auch die Jahreskarte vom LRV ermöglicht uns ja auch 1000 Seen zu beangeln. Also wir haben, die Möglichkeit ist da zu angeln, aber man muss immer gucken, wie komme ich ans Wasser ran? Muss ich mir eine Warthose anziehen? Gehe ich sofort unter, wenn ich da reingehe? Also es ist nicht so einfach. Und da wünsche ich mir eigentlich noch so von Güstrow, dass sie irgendwie den Leuten oder auch, geht ja nicht nur uns Angler so, sondern ja auch die Wassersportler oder sowas, dass die mit ihren Kajaks oder Kanus nicht so richtig gut rankommen. Gibt da zwar die Slipanlage, da bei der schönen Insel,
ja,
aber da ist ein Tor vor. Das heißt, wenn du doch ein bisschen ein größeres Boot hast, kommst du da auch nicht auf die Slipanlage.
Ansonsten hätte ich im Kopf jetzt noch die ganzen Kanuvereine, die wir haben. Also der KSV fällt mir da spontan ein. Die haben ja hinten auch ihre Anlegeplätze, wo sie alles reinmachen können. Ich bin ja jetzt der totale Laie, ne?
Das stimmt. Also man kann natürlich sich so eine Vereine suchen, dass man zumindest irgendwie einen Landliegeplatz hat und das Boot dann irgendwie da reinlässt. Aber wenn du einfach sagst, ganz spontan, ich möchte an den Inselsee ein Boot slippen,
ja,
geht das nicht, weil die Vereine natürlich ihre Grundstücke verschlossen haben.
Ja.
Wir haben ja auch eins am Inselseekanal ganz, ganz vorne bei dem
Beim Fischer.
So, jetzt aktuell kommt man ja wieder gut durch, aber wenn da eben nicht gemäht ist oder sowas, im Hochsommer ist ja das Kraut da so doll hoch, da brauchst du ja schon eine halbe Stunde, dass du erstmal durchkommst oder du kommst gar nicht durch, weil das so zugewachsen ist und ja, das Mähen kostet Geld, da sagt die Stadt natürlich auch, ja, einmal, zweimal machen wir das vielleicht.
Naja, klar.
Das sieht man auch schon bei der schönen Insel, die Rundfahrten. Das ist ja eigentlich eine Insel und man kann durch kleine Kanäle durchfahren, aber die Kanäle werden immer kleiner, immer schmaler, weil da eben auch nicht gemäht wird. Ne? Dann ist ja das Unglück da passiert, wo der Mäher umgekippt ist im Kanal vor ein, zwei Jahren oder sowas.
Das ist an mir vorbeigegangen.
Ja, das war aber ein kleines Highlight. So. Okay. Ja, ja. Der ist einfach umgekippt.
Der ist einfach umgekippt und dann musste der aber rausgeholt werden.
Ja, ja, dann war das so ein großer Einsatz für die Feuerwehr, weil natürlich auch Betriebsstoffe auslaufen.
Ja.
War das natürlich nicht so einfach zu bergen, aber sie haben den, glaube ich, wieder näher umgekippt und dann konnte er wieder rausgezogen werden. Ja.
Und ich weiß auch, ein Teil vom Inselsee, hinten um Schöninsel, ist ja auch so eine Art Naturschutzgebiet, wo man, glaube ich, gar nichts machen darf. Ist das richtig?
Na doch, du darfst da auch angeln, denn vom verankerten Boot, du darfst natürlich nicht irgendwie das Land betreten. Das ist ja da striktens untersagt. Aber befahren und so darfst du das. Viele rudern, aber auch durch das neue Landeswassergesetz, was erlassen worden ist, ermöglicht es eigentlich den Anglern, bis zu 1000 Watt Leistung die Seen, wo es erlaubt ist, mit E-Motoren zu befahren.
Ich würde sagen, Elektromotor, das ist bekannt, ja.
Und das ist eigentlich so ein guter Schritt, weil sonst war das mal so eine Grauzone. Du musstest dir immer Genehmigung gegen eine Gebühr beim Landkreis immer besorgen, durftest irgendwie nur ein paar Seen angeben. Und ja, das hat auch die Angler eingeschränkt. Und das neue Gesetz war da eigentlich jetzt eigentlich ein Fortschritt von Brandenburg wahrscheinlich abgeguckt. Die hatten das als erstes so gemacht.
Okay.
Und MV ist jetzt so nachgezogen, hat aber auch 10, 15 Jahre gedauert, bis das Gesetz da geändert worden ist.
Bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen, was so den SAG betrifft, will ich nochmal so ein bisschen auf deine Person zurückkommen. Bist du ein gebürtiger Güstrower oder bist du zugezogen?
Ja, ich bin gebürtiger Güstrow von klein auf, über die Fritz-Reuter-Schule damals, Grundschule, noch auf dem Distelberg. Dann bin ich näher aufs Distelberg-Gymnasium gegangen und habe dann da mein Abitur gemacht. Genau, ich war der erste Jahrgang, der 13 Jahre auch machen musste.
Ja.
Das war so eine Besonderheit.
Ich war der Letzte, der 13 machen musste.
Meine Schwester auch, ja, genau. Ansonsten war ich früher viel im Fußball aktiv, habe bei Grün-Gold-Güstrow gespielt, so hießen die ja damals noch.
Genau.
Bin aber nachher im Männerbereich irgendwie auf die Dorfvereine gewechselt und habe dann da immer noch ein bisschen gespielt.
War der Druck zu hoch, oder?
Nö, das nicht. Es war ja beruflich bedingt ja auch und ja, hat mehr Spaß gemacht, da auf dem Dorf ein bisschen in die unteren Ligen zu kicken,
ja,
ein paar Tore zu schießen.
Das heißt aber, du bist immer in Güstrow, um Güstrow geblieben oder bist du auch mal weiter weg?
Nee, eigentlich immer in Güstrow geblieben, ja.
Also Mecklenburger Jung.
Genau,
das
Mecklenburger und Güstrower Jung, genau, ja.
Hast du irgendwie zu aktueller Zeit, wenn du mit deinen, ich sag jetzt mal, mit deinen Anglerjungs unterwegs bist oder irgendwo, habt ihr so spezielle Orte, wo ihr sagt, da sind wir mindestens einmal in der Woche oder mindestens einmal im Monat anzutreffen?
Ja, das ist eher schwierig. Wir haben zwar das Grundstück da am Inselseekanal, aber noch kein Gebäude oder so drauf. Da sind wir gerade so an der Planung, haben Architekten bemüht, was auch nicht gerade so billig war.
Ja,
und ja, unser Pachtvertrag läuft jetzt, glaube ich, demnächst auch aus und dann will die Stadt auch entscheiden, ob es das Grundstück länger geben oder eben wieder neu ausschreiben und neu verpachten.
Ja.
Das müssen wir nochmal abwarten. Aber wie gesagt, wir haben erstmal den Bauantrag eingereicht bei der unteren Baubehörde und ja, die entscheiden, hoffe ich mal, zeitnah, ob da gebaut werden kann. Und das ist erstmal so das, was die Stadt für uns erstmal sehen will oder von uns.
Ja.
Und dann würden wir nochmal neu verhandeln.
Wie kann ich mir denn so einen klassischen Anglertag vorstellen? Ich stehe früh morgens auf, mache mein Frühstück, packe mir meine Sachen ein. Was habe ich dabei? Ich habe einen Rucksack. Was muss ich alles dabei haben? Fangen wir mal so rum.
Ja.
Ich weiß es ja,
einiges
aber
einiges
für unsere Zuhörer.
Einiges ist ja auch gesetzlich geregelt. So, ne? Also meistens bereitet man sich ja schon einen Tag vorher mal vor, guckt, okay, wie wird das Wetter? Einige gucken auch gerne in diesen Beißindex rein und gucken, oh, ist morgen eben ein guter Fangtag? Nicht jeder Angeltag ist aber Fangtag, das muss man schon mal sagen.
Ja.
Dann packt man sich natürlich so seine Lieblingsköder, seine Lieblingsrouten ein, kommt auch an, was man machen möchte. Ist man eher so der Friedfischangler, dann nehme ich meine Posenangeln mit. Wenn ich eher auf Raubfische angeln will, dann eben meine Spinnenroute oder eine Baitcaster für die Fortgeschrittenen. Müssen wir vielleicht später nochmal erklären, was da der Unterschied ist.
Klar.
Wichtig ist natürlich ein Kescher, um einen möglichen Fisch ja, landen zu können, auch ordentlich und weitgerecht sozusagen. Ja, was sagt man noch, so ein Betäuber, ein Totschläger bräuchte man, um den Fisch ja, in die Wahrnehmbarlosigkeit zu verbringen, so wie das in der Prüfung abgefragt wird. Ein Messer natürlich, um den Kiemenschnitt oder den Herzstich zu setzen. Ja, und vielleicht eine Plastiktüte, damit der Fisch da reinkommt.
Klar.
Ja, das sind eigentlich so die wichtigen Sachen, die man eigentlich braucht. Und dann natürlich gute Spots, ne, wo man weiß, okay, da geht was, da sind vielleicht Friedfische. Beim Friedfischangeln kann man vielleicht ein bisschen anfüttern, mal ein bisschen mit Mais oder so. Gibt ja auch so, ja, so ein Pulver, was man dann ins Wasser werfen kann, um die Fische ein bisschen anzulocken.
Heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt aufs Auto angewiesen, sondern ich kann mit meinem Rucksack und dem Zeugs, was ich habe, mit dem Fahrrad los oder eben zu Fuß los. Und wenn ich meine Spots, so wie du schon gesagt hast, weiß, dann habe ich da einen entspannten Tag.
Genau, gibt ja auch viele Apps, Google Earth, wo man sich so ein bisschen interessante Bereiche suchen kann. Habe ich ja schon gesagt, es ist nicht ganz so einfach, überall ranzukommen, aber doch einige kleine Seen, da kann man rundherum laufen. Ein Bützegrüstekanal zum Beispiel, da kann man schön lang gehen, wenn da nicht gerade irgendwie Schilf oder so im Weg ist. Dann heißt es eigentlich Strecke machen, ein bisschen abwerfen und irgendwann hofft man, dass der harte Einschlag dann kommt und man den spannenden Drill ja so ja, erlebt, das Adrenalin vielleicht einschießt sozusagen und ja, man eben dieses Glücksgefühl hat, okay, gut, ist das, was ich mir geplant habe oder überlegt habe, hat auch funktioniert.
Ja.
Und ich konnte eben einen Fisch ja, fangen und kann den mit nach Hause nehmen und zubereiten.
Ja.
Ne?
Jetzt habe ich das auch schon so ein bisschen bei dir im Insta-Account beobachtet. Du warst ja jetzt über Weihnachten hinweg ja doch aktiv unterwegs.
Ja, für mich geht's eigentlich oder hört das ja eigentlich nicht auf. Solange kein Eis ist, bin ich eigentlich immer noch auf dem Wasser oder an den Gewässern unterwegs.
Ja.
Ja, das ist eigentlich so. Das, was mir Spaß macht, auch ja, bei schlechtem Wetter mal loszuziehen, weil gerade dann vielleicht so ja doch ein besseres Beißfenster oder sowas manchmal kommt, wo man dann doch den großen, besonderen Fisch vielleicht fangen kann.
Das heißt, die Temperatur macht dir per se nichts aus.
Nee, und gerade jetzt so, wo man sagt, oh, ich gehe lieber nicht raus, sollte man doch rausgehen, weil jetzt ist so die beste Jahreszeit eigentlich so, ne, wo die Hechte jetzt eigentlich sich, die haben sich eigentlich so nach dem, im Herbst jetzt vollgefressen sozusagen und legen sich jetzt auf Kraut oder irgendwo im Schilf ab. Die Fischegel setzen sich ran, daran sieht man auch, dass sie inaktiv sind, sodass die sich eben daran setzen können. Und dann lauern die eigentlich nur und starten wirklich auch nur ihre Attacke, wenn sie sagen, ja, das lohnt sich. Und dann ist natürlich in dieser Jahreszeit eine ganz, ganz langsame Köderpräsentation wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Gummi einfach nur durchleier, ist dem das zu schnell und er sagt, ich muss zu viel Kraft und
keinen Bock drauf
und zu viel Energie aufwenden, das lohnt sich nicht. Aber wenn der Köder so, wir sagen da jetzt neu, modern, twitchen oder jerken dazu, wenn man die so anschlägt, die Köder, ein, zwei Mal und eine Pause macht von 1, 2 oder 3 Sekunden, manchmal je länger umso besser. Und in dieser Pause kommt der Hecht wirklich hochgeschossen, knallt auf den Köder und beim nächsten Andrehen, wenn man wieder ankurbelt, merkt man, oh, da zappelt was. Also das ist vielleicht mein Tipp jetzt so, die vielleicht mithören und verrate das vielleicht nicht weiter an alle. aber eine langsame Köderpräsentation im Winter ist so eigentlich jetzt das Erfolgsrezept. Ne? Möglichst langsam, möglichst lang auf eine Stelle lassen und dann kommen die Attacken in den Pausen.
Aber das betrifft jetzt sowohl das Raubfischangeln als auch das Friedfischangeln?
Nee, das wäre jetzt nur mein Köder oder meine Empfehlung fürs Raubfischangeln.
Genau.
Bei der Pose, da schwebt der Köder ja entweder ja auf einer Stelle oder man legt ihn auf den Grund ab. Da hat man ja eben so die Präsentation grundnah. Und da muss man nur gucken, ob die Fische ranziehen, ob die angelockt werden. Da gibt es ja Duftsprays oder Lockfutter oder sowas.
Ja.
Da muss man halt die Geduld haben beim Friedfischangeln. Viele Karpfenangler verbringen ja mehrere Nächte auch an den Seen und versuchen so eben mit ihren Boilies zum Beispiel da den Karpfen zu überlisten. Wir Raubfischangler, ich zähle mich eher als Raubfischangler, wir machen eher Strecke oder versuchen, ein großes Gebiet möglichst abzufischen und gucken, wo sie stehen. Und wenn man irgendwie eine Stelle hat, dass man dann nochmal ankert und vielleicht nochmal ein bisschen genauer abwirft, um vielleicht nochmal den zweiten Hecht zu fangen oder einen Barsch oder muss man immer gucken.
Dann frage ich jetzt schon mal direkt voraus, der größte Hecht, den du hattest, du weißt ganz bestimmt die Zentimeteranzahl, verrätst du uns?
Ja, ist ja kein Geheimnis. Also das ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Meine persönliche größte Hecht ist 1,21 Meter. Also das ist schon nochmal eine, wenn jemand schon mal einen Meter Hecht gesehen hat, das ist schon ein großer Fisch. Aber als ich dann diesen 1,20 Meter da kommen habe sehen, dachte ich auch so, Alter, was ist das? Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Den habe ich natürlich jetzt hier nicht so bei uns gefangen. Das geht nur wirklich auf den Großgewässern wie Schweriner See oder Müritz.
Ich wollte gerade sagen, das hier ist, noch nicht mal ein Meter, würde ich sagen, ne? So 80, 90 Zentimeter vielleicht?
Ja, 90 würde ich sagen, ja.
Ja, für die Kamera vielleicht mal hier, ne? Also da hängen wir nochmal ein DIN A4 Blatt ran.
Ja, das kann man sich also wirklich nicht vorstellen. Also dass der Schädel nochmal ganz anders, der Rücken, also das sind wirklich krasse, besondere Tiere, die man da wirklich auch fangen darf. Und das ist auch ein einmaliges Erlebnis, aber es ist in MV halt möglich. Dadurch, dass wir die Müritz und den Schweriner See haben, da schwimmen auch noch größere rum, also über 1,30 Meter, das ist auch da machbar. Natürlich springt der einem nicht einfach so ans Band. Das ist natürlich auch ein bisschen Glück. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Ja, klar.
Vielleicht den richtigen Köder haben. Und das ist wirklich der Fisch des Lebens. Also da komme ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell hin. Ja, die Technik hat sich natürlich auch verändert. Ne? Es gibt natürlich jetzt Live-Scope-Technik, so Live-Technik, dass man wirklich auch live die Fische sehen kann und gezielt anwerfen kann.
Ach so, mit diesen Kameras oder diesen Sonargeräten, oder was
Echolote
meinst du?
Echolote, und dann hat man sozusagen einen Live-Geber. Das kostet alles natürlich noch wirklich Schweinegeld, ich sag's mal einfach so. Aber immer mehr Angler rüsten sozusagen auf und in einigen Turnieren, wenn man Turnierfischer ist, jetzt in Holland, in Deutschland ist es ja nicht erlaubt, da wird's teilweise erst schon verboten, weil sie halt eben das nicht mehr wollen, dass man live sucht. Also man kann wirklich suchen, man hat so einen Suchmodus, dann scoutet man einfach links, rechts, dann sieht man wirklich live, oh, da steht ein Hecht oder der schwimmt da, das sieht man wirklich. Ja. Also kann man sich auch nicht vorstellen, das habe ich auch erst so gesehen, dass du die wirklich dann anwirfst, dann siehst du den Köder, du siehst den Hecht und dann musst du wie beim Tetris beides zusammenführen und wenn du Glück hast, nimmt der Hecht das wahr und folgt dem Köder und attackiert oder er kommt einfach nur mal gucken, geht wieder runter.
Ja.
Also es kann dazu führen, dass du viel leichter, also größere Fische finden kannst. Ob sie beißen, das kann man dadurch auch nicht versprechen, auch mit der Technik nicht, aber man hat es ein bisschen leichter zumindest zu gucken, okay, wo sind Fische, wo ist Futterfisch, wo ist ein großer Fisch. Also das ist schon leichter geworden, aber kostet auch sehr, sehr viel Geld.
Aber da würde ich sofort die Gegenfrage stellen, auch wenn ich weiß, da wird es genau diese zwei Lager geben. Nimmt das nicht den Spaß am Angeln?
Ja, muss man gucken. Einige sagen, boah, das ist kein Angeln mehr. Aber das kann man sich auch nicht vorstellen. Erstmal vergeht die Zeit ganz, ganz schnell. Und das ist auch, du hörst richtig so, wenn du den Fisch siehst und der sieht deinen Köder und der folgt dem. Also wie dein Herz plötzlich, du hörst dann dein Herz plötzlich puck, 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 weil du eigentlich jederzeit damit rechnest, beißt der oder beißt der nicht.
Ja.
Also ich find's spannend, aber ja, man kann das nicht, oder ich würde es nie den ganzen Tag machen, dass man da mal guckt, okay, gut, wie sind sie drauf?
Ja,
manchmal stehen sie ja eben doch eher tiefer auf 8 Meter, 9 Meter. Das ist natürlich dann einfacher zu gucken und lohnt sich denn auch, ob man da wirklich angelt oder nicht, weil einfach nur so im tiefen Wasser fischen, da kann ich euch verraten, da habt ihr nicht viel Erfolg, dass da dann wirklich mal ein Fisch kommt. Da muss man wirklich Glück haben, dass man den Futterfischschwarm erwischt.
Ja.
Auf dem Inselsee haben wir ja so Marienschwärme oder sowas, da stehen die natürlich drin, drunter, an den Seiten. Die sieht man auch mit einem normalen Echolot. Also ein Echolot auf dem Boot ist schon mal nicht verkehrt, weil man eben die Tiefen gucken kann. Habe ich Kraut, habe ich eine Kante? Also das muss man schon als guter Angler eigentlich, muss ja nicht teuer sein. Es gibt ja auch schon günstige Geräte, aber zumindest, dass man weiß, wie tief ist es, wo ich angel, wo ist vielleicht eine Kante, wo ist Kraut? Weil das sind ja eigentlich Bereiche, wo Hechte sich auch ablegen. Ne, die gehen manchmal ganz flach, dann stehen sie manchmal eher an der Kante von 2 auf 3 Meter. Das muss man dann eben gucken. Das ist natürlich mit dem Echolot einfacher. Man kann natürlich auch loten. Dann nimmt man sich ein Blei und guckt, wie tief ist das so. Ne, das ist die einfache Methode. Aber ja, ein Echolot macht das natürlich ein bisschen einfacher und leichter.
Aber ich habe es in der Prüfung ja auch gelernt. Also Angeln ist ja nicht einfach nur, ich gehe los, sondern man sollte sich eben mit dieser Materie beschäftigen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, wir bleiben jetzt mal kurz beim Raubfischen, was sind das für Fische? Wie leben die? Was sind so die biologischen Gegebenheiten dieser Tiere, um quasi auf Basis dieser Erkenntnis zu erlangen, okay, welche Gewässer gehe ich, so wie du schon sagst, ne, Kanten, Kraut, ist es flach, zu welcher Jahreszeit kann ich sie kriegen und. Also man kann aus jedem Hobby eben die Wissenschaft machen.
Auf jeden Fall, na klar. Je besser du dich vorbereitest, und das geht ja mit den Techniken ja auch, es gibt auch jetzt in MV zu jedem See eine Gewässerkarte.
Ja.
Die kann man sich runterladen. Was muss man halt machen? Wenn du das weißt, ich treffe ja ab und zu mal auch viele Urlauber auf dem Wasser sozusagen, die dann kein Echolot haben oder sowas.
Und du hilfst dann aus?
Ich helfe dann mal aus und sage, Mensch Jungs, was angelt ihr denn hier? Ja, wir angeln hier auf Hecht. Aber ich sage, ihr angelt hier auf 8 Meter. Ich sage, klar kann hier mal was beißen, sage ich, aber wenn ihr was fangen wollt, ladet euch eine Gewässerkarte runter und da vorne um die Ecke ist ein Plateau. Da könnt ihr es probieren, da habt ihr Kanten, da habt ihr Kraut. Den Rest müsst ihr leider alleine machen, welche Köder und gucken, ob was beißt, aber zumindest haben sie da eine Chance. Nee, da bin ich schon fair. Ich sammle auch mal, wenn ich merke, ich habe letztens, glaube ich, auch, ja, im Oktober war das ein Vater mit 2 Kindern, die waren in so einem Kanu unterwegs und haben versucht, auch ein Hecht zu fangen und hat natürlich nicht so gut geklappt. Habe ich gesagt, na Mensch, Jungs, wollt ihr nicht mal auf mein Boot mitkommen? Ich kann euch zumindest einen Spot mal zeigen. Ob ihr was fangen, kann ich nicht versprechen, aber ich weiß, Fische sind da. So, und das war wirklich auch ein tolles Erlebnis. Sie hat natürlich ganz einfaches Angelzeug, aber das reicht halt auch. Ne? Man muss nicht teure Angeln haben oder den teuren Köder. Der eine Junge, der war, was ich war, 10, der hatte einfach eine normale Angel und einfach nur einen Blinker. Gut, ich habe mir gedacht, Blinker tun natürlich viel auf dem Inselsee sozusagen, aber es war wirklich ein tolles Erlebnis. Der hat den ein paar Mal geworfen. Ich habe dem kleineren Bruder noch mal ein bisschen geholfen, weil der sich mal vertüdelt und verknotet hatte. Ja. Aber in dem Moment hat der Größere von den beiden wirklich seinen ersten eigenen Hecht sozusagen gefangen. Und der hat sich natürlich wie Bolle gefreut.
Ja,
die haben den, der Vater war auch mit dabei in seinem Kanu. Und ja, das war für die eben ein tolles Erlebnis. Für mich auch, dass ich sagen konnte, okay, gut, ich konnte mein Wissen und meine Erfahrung eben weitergeben. Sie hatten eben nochmal einen schönen Abschluss, weil es schon sehr dunkel war und eigentlich auch schon Ende des Tages. Und sie konnten eben für die Mutti noch ihren ersten Hecht eben sozusagen mitbringen nach Hause zum Essen.
Das ist nicht schlecht.
Deswegen, also wir sind natürlich auch viel... Oder versuchen auch eben die jungen Leute zu erreichen. Deswegen bieten wir eben auch unser großes Highlight ja vom Angelverein ist ja dieses Kinderangellager, was wir einmal im Jahr durchführen, in den ersten Sommerferien.
Ja.
Da ist ja natürlich die Nachfrage riesengroß. Ne? Da gucke ich natürlich schon als Vorsitzender vom Angelverein, dass erstmal meine Mitglieder oder die Kinder, die bei mir im Verein sind, Vorrang haben und dann streuen wir das eigentlich in die Breite. Aber das brauchen wir eigentlich schon gar nicht. Wir haben eigentlich schon von den Kindern, die das Jahr davor waren, die wollen immer schon alle kommen. Es scheidet eigentlich eher so an den Betreuer. Ne? Wir sind 35 Kinder, haben wir, glaube ich, letztes Jahr gehabt. Nee, hatten wir. Und wir waren 10 Betreuer. Scheitert natürlich meistens so an den Betreuer. Ne? Ich nehme zum Beispiel privat meinen Urlaub dafür. Ich werde leider nicht freigestellt.
Ja.
Einige können eben auch mit der Freistellung arbeiten, dass das Land dann eben das Gehalt übernimmt für die Firma. Das ist natürlich immer eine tolle Zeit. So. Ist natürlich auch anstrengend für die Betreuer. Aber wenn man die leuchtenden Kinderaugen da so sieht, wenn die ihre ersten Fische fangen oder auch mal einen besonderen Fisch, da ist auch nicht so mit Neid oder sowas. Und die sind auch nicht nur am Handy, das sieht man ja auch.
Gemeinschaftsgefühl.
Das ist wirklich cool, kommt zum Beispiel einer mit seinem besonderen Wels, so ein Kind hat einen Wels gefangen von 98 Zentimeter und haben alle da gestanden auf dem Steg, haben geklatscht, das war richtig Gänsehaut-Feeling. Und der kleine Junge hat sich natürlich auch gefreut und war stolz wie Bolle, dass er eben den anderen eben seinen Wels präsentieren kann. Also da haben wir mir schon besondere Momente auch im Angelcamp. Wir machen auch mal eine große Tombola, also kein Kind geht leer nach Hause.
Ja.
Also es ist manchmal wirklich witzig, wie so die kleinsten Kinder mit den größten Gewinnen immer irgendwie nach losziehen dann nach Hause. Das ist mir schon ganz witzig. Ja. Also wer gerne nochmal was sponsoren oder spenden will für die Tombola, ist gerne eingeladen, auch mal da vorbeizuschauen, sich das mal anzugucken. Das machen wir meistens, wenn es möglich ist, auf dem Gelände vom KSV.
Ja.
Da an den Bootshäusern ist natürlich ein Top-Gelände. Ne? Also vielen Dank auch nochmal an den KSV, dass wir uns da mal einmieten können für eine Woche und die Mitglieder dann so ein bisschen zurückstecken müssen, weil die natürlich auch gerne mal da feiern wollen oder sowas. Aber meistens klappt das so, dass wir da...
Es ist ein Geben und Nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, dass so die Güstrow-Vereine so zusammenhalten und da auch zusammenarbeiten. Ne? Das finde ich, gehört sich so... Also ich habe auch mit dem ersten Güstrow-Angelverein kein Problem oder sowas. Wir haben auch jetzt ja, ein Interview schon bei Güstrow-TV oder bei Hallo Güstrow gedreht. Also das müsste man eigentlich viel öfter mal machen, dass man zusammen was macht. Aber ist natürlich so zeitintensiv und die haben ihr eigenes Grundstück. Aber eigentlich sind wir da eigentlich eine Gemeinschaft und wir müssten oder müssen da auch alle zusammenhalten.
Ich wollte gerade sagen, anders als es meinetwegen im Einzelhandel ist oder eben grundsätzlich in der Industriebranche. Ich will jetzt gar nicht zu groß ausheben, aber so wie du schon sagst, es ist ein Gemeinschaftsgefühl, wenn man sich als Angler sieht. Ich weiß es ja auch, ne? Petri heil, Petri dank, das sind so die Worte, genau. Die sollte man wissen.
Genau, ja.
Und ich springe jetzt nochmal wieder den Step zurück. Du hast ja vorhin schon gesagt, wir wollen eventuell nochmal auf den ein oder anderen Begriff einsteigen. Wir waren jetzt bei Friedfischangeln, wir waren bei Raubfischangeln, wir haben schon mal diesen ein oder jenen anderen Begriff gemacht. Wo würdest du denn sagen, gerade in Bezug auf diese Ferienlager nennt man das nicht für die Kinder. Wie hattest du das eben genannt? Ja,
Angelcamp.
Den Kindern wird da quasi von Grund auf erstmal beigebracht, wie es funktioniert.
Ja,
wie baue ich meine Angel etc.
Genau, eigentlich sind das ja so die Grundlagen. Wir haben natürlich schon, also es ist wirklich so von 10 bis 18 Jahren, kann man sagen. Natürlich gibt es dann schon einige, die da schon ein bisschen weiter sind, aber man muss natürlich auch bei den Kleinsten mit der Knotenkunde anfangen, wie baue ich eine Angel auf. Als erstes machen wir natürlich mit einer Stippe sozusagen, dass sie eine Pose bekommen, ein paar Maden oder Würmer und ihre ersten Friedfische sozusagen fangen. Das ist natürlich für die auch schon ein Highlight und manchmal kommt ja auch ein Schlei oder was haben sie, eine große Brasse, dass sie schon so die ersten großen Fische auch fangen und dann damit auch stolz da zu uns angelaufen kommen und das zeigen. Da ist natürlich auch wichtig, dass wir den Umgang mit den Fischen in dem Moment natürlich auch beibringen, wie geht man mit den Fischen um, wie betäubt man die oder was gehört dazu, damit wir irgendwie wollen natürlich auch keine Tierquälerei oder irgendwie sowas fördern.
Das ist richtig.
Das ist bei den Kindern natürlich wichtig, dass die das gleich von Anfang an lernen, ne? Weil sonst...
Respekt vor der Natur.
Richtig, genau. Das ist so das, was wir auch vermitteln wollen, aber als erstes so wirklich die Grundlagen und dann gehen wir immer einen Schritt weiter, dass wir dann auch mit den Kindern mal rausfahren mit dem Boot. Die sind natürlich alle heiß, die wollen raus auf den Inselsee. Barsch, Hecht, Wels, das sind so die drei großen Raubfische, die sie dann fangen wollen. Aber du hast auch die Friedfischangler, die dann eben mit dem großen Kutter, den wir dann manchmal auch von dem Segelverein bekommen, dann fahren da eben 8 bis 10 Kinder mit dem Kutter um die Ecke, wo angefüttert ist und versuchen dann da vielleicht einen Karpfen oder ein paar schöne Rotaugen, Plötzen zu fangen.
Ja.
So, das bieten wir immer unterschiedlich an. Nicht jeder mag das, aber die meisten wollen eigentlich aktiv auf Raubfisch den schönen Barsch oder den großen Hecht mit nach Hause bringen für Mutti und Vati. Ja.
Einen Zander kriege ich also nicht im Inselsee, habe ich jetzt rausgehört.
Sieht eher schlecht aus. Es wurde ja früher mal, als der Fischer drauf war, besetzt. Der soll die aber gleich wieder rausgefischt haben. Also der hat einmal die Besatz kassiert und dann die Fische wieder rausgefischt und dann wieder verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er alle wieder rausfangen konnte, aber ja, der Inselsee ist natürlich sehr, sehr klar und das mögen ja eigentlich Zander nicht.
Okay.
Wenn denn vielleicht auf dem dritten See, da wo es ja bis zu 15 Meter tief ist, dass es da vielleicht irgendwo was gibt, aber ich selber habe noch keinen gefangen und habe auch noch nichts von gehört, dass jetzt Zander wirklich im Inselsee gefangen worden sind.
Okay. Ja gut, wir bleiben erstmal beim Inselsee, wir bleiben mal bei dem Kindercamp. Das ist ja gerade für Kinder wichtig, in der relativ kurzen Zeit, wie du schon sagst, dieses Erlebnis zu bekommen, so ein positives Feedback, ne, dass da was geht. Stippe, Angelschnur, Pose oder was auch immer dann drangehängt wird, das dauert meinetwegen eine halbe Stunde und dann sitzen die ersten am Ufer oder an den Stegen und dann beobachtet man.
Ja, also natürlich passiert auch mal, dass zwei Schnüre aneinander geraten,
ja,
dass man eine Pose abreißt. Zum Anfang kommen sie noch zu einem und sagen, Mensch Martin, kannst du noch mal mir den Knoten mal machen oder zeigen? Aber das merkt man dann so nach 1-2 Tagen, machen die das dann ja auch schon alleine, weil sie die Kniffe dann raus haben und wissen, okay, gut, wie macht man sowas? Manchmal muss man auch abschneiden, das ist dann halt so, aber dann knotet man einfach neu. Also das kriegen die dann schon sehr, sehr schnell eigentlich hin. Ja, keine Ahnung, sind die hochbegabt, die Kinder. Also das kriegen die immer sehr, sehr schnell aufgenommen, wie mache ich was? Und bei einigen, sonst beim Raubfischangeln, muss man eigentlich nur das Auswerfen üben, sozusagen. Ne? Wenn der Köder natürlich ein bisschen schwerer ist, fliegt er natürlich ein bisschen besser.
Ja, klar.
Aber da sind natürlich so Spinmats, Blinker, Spinnerbaits, so, das sind ja so die ersten Anfangsköder, die man ja eigentlich so hat. Blinker, die lassen sich gut werfen und dann leiert man ja einfach nur oder kurbelt man einfach nur ein. Und das nehmen die Hechte ja auch auf. Ne? Gerade so im Sommer ist das dann egal, da kann das ruhig ein bisschen schneller gekurbelt werden. Ja.
Das fetzt. Aber ich sage jetzt mal, die meisten Kinder, die dann dort sind, ihr könnt relativ schnell einschätzen, ob das alles Kinder sind. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof formuliert, aber die wollen. Nicht im Sinne von wegen, da kommt jetzt einer, guckt sich das kurz an, macht zweimal rein, jetzt eigentlich keinen Bock mehr drauf, so.
Nee, das eigentlich gar nicht. Also die sind eigentlich sehr, sehr, also hochmotiviert, die wollen raus und selbst wenn mal einer keine Lust hat, dann spielen wir eben Volleyball oder bieten Tischtennis an, also wir kriegen ja nicht alle Kinder gleichzeitig auf den See, da machen wir wirklich ein Timetable, hier so ein Zeitplan.
Ja.
Das ist für uns als Betreuer, ich bin ja meistens der Guide sozusagen, so ein Führer, der auf dem See unterwegs ist. Ich fahre wirklich 2 Stunden mit 2 Kindern raus, komm rein, geh schnell pullern, trink was und dann geht's auch schon wieder los. Also ich bin kaum irgendwie am Land, sondern nur wirklich 6 bis 8 Stunden auf dem Wasser mit den Kindern immer, damit wir immer so einen Pendelverkehr haben, dass alle möglichst einmal am Tag auch aufs Boot und rauskommen.
Ja,
ja, das ist eigentlich so, was anstrengend natürlich ist, ne, wenn du dann wirklich kaum nochmal in Ruhe auf Toilette gehen kannst, nichts essen kannst, weil ja, wirklich nur, die Kinder sind heiß, die wollen raus, die fragen, die nerven dich nachher auch schon und sagen, Mensch, Martin, können wir nicht raus? Oder wenn die Tour ab, können wir nochmal eine extra Tour machen? Die sind
eine Nachttour.
Eine Nachttour, genau, aber da müssen wir natürlich gucken, das ist natürlich auch gefährlich. Wir tragen natürlich mal alle Schwimmwesten so, um da alles vorzubeugen, aber trotzdem haben wir ja auch eine Verantwortung.
Ja, ja.
Wir bieten Nachtangeln an, aber machen wir es meistens vom Steg aus. Da haben wir so einen sehr, sehr langen Steg. Vielleicht kennst du den ja beim KSV.
Ich kenne ihn.
Der ist sehr schön und man kommt ja bis hinten durch und wir fangen da eigentlich auch mal was Besonderes. Also ein Betreuer hatte dann in der einen Nachtangelaktion eine richtig große Schleie gefangen. Hier der Basti Stähl, der hatte das Jahr davor erst einen Aal gefangen und im zweiten Jahr einen großen Wels.
Oh ja.
Und der ist immer auch ausgebildeter Koch. Der kann das immer auch sehr, sehr gut zubereiten.
Das ist natürlich praktisch.
Der hat dann vom Bäcker Kubin den Ofen geholt und dann hat er den Wels auch eben gleich zubereitet.
Mobiler Ofen?
Das war so ein mobiler Ofen. Und dann hat er das da wirklich da bei uns auf dem Grundstück schön den Wels zubereitet. Ja, und dann haben sich die Kinder gefreut und wir und eben die Kanuten, die dann zum Training waren, die haben dann noch auch ein bisschen was abgekriegt vom Wels. Die haben sich auch gefreut.
Ja, das also,
das war so, auch wichtig natürlich, ne? Wie verwertet man einen Fisch, wie schmeckt der? Wels ist natürlich nochmal ein bisschen besonders. Den fängt man natürlich nicht so alle Tage, aber da kann ich euch auch verraten, der Insel, sie hat einen sehr, sehr guten Welsbestand und auch sehr große, für alle, die vielleicht Angst haben, sind sogar Tiere über 2 Meter im See.
Also für alle, die quasi im Sommer baden gehen, die brauchen im Prinzip, was den Uferbereich betrifft, eigentlich keine Angst haben.
Nee, die sind ja schon schreckhaft, ne? Aber man hört ja doch immer ab und zu mal noch, dass Welse irgendwo mal einen Hund sich schnappen oder mal einen Vogel oder sowas.
Tatsächlich?
Ja, na, die holen von der Oberfläche Vögel und es wurden auch schon Menschen attackiert, ne? Wenn die vielleicht gerade so ihr Nest da irgendwie näher haben, zur Brutzeit, dass die mal einfach mal so sich das Bein schnappen, das kann schon mal vorkommen. Aber eigentlich sind die schreckhaft und würden eher abhauen, aber sonst sind die natürlich, dass sie sich von unten hochkommen und sich einen Fisch oder auch mal kleine Hunde oder so wurden schon mal eingesaugt von den großen Tieren. Ja.
Solange die wieder zurückkommen, wer weiß.
Ich glaube, das sieht schlecht aus. Wenn er erstmal eingesaugt ist, dann ist er weg.
Dann ist er weg.
Ja.
Ja. Wenn du mal so die letzten, ich nehme mal die letzten 5 Jahre siehst, was sind so deine 3 großen Highlights gewesen, was jetzt wirklich das Angeln mit dem SAG betrifft?
Ja, also wir sind ja noch, so lange sind wir noch gar nicht auf dem Markt, sag ich mal. Wir haben uns ja 2018 neu gegründet.
Okay.
Mit 7 Freunden sozusagen, weil der alte Verein, der konnte nicht mehr weitergeführt werden und wir wollten halt einfach 250 Leute nicht ohne Verein dastehen lassen.
Ja.
Sodass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt, okay, komm, wir gründen einen neuen Verein. Ja, eigentlich war das eigentlich gar nicht so die Idee, dass wir so groß werden, sondern wirklich, die Lust haben, können da reinkommen. Aber wir sind in kurzer Zeit auch sehr rasant angestiegen, wieder auf 200, 250 Mitglieder.
Das ist schon eine ganze Menge.
Das ist schon eine Menge, auch weil man das ja auch alles bewerkstelligen muss, ne? Ja, MV hängt immer noch so ein bisschen hinterher mit der Digitalisierung.
Ja.
Das heißt, wir müssen auch für 250 Leute so ein also die Jahresangelberechtigung per Hand ausfüllen. Da kommt die Mitgliedsnummer drauf, die Fischereischeinnummer, Name, Anschrift und der Schrift. So. Und das machen wir jetzt. Jetzt sind wir schon über 350 Mitglieder. Macht das mal per Hand. Also der Kassierer ist so der die meiste Arbeit hat, ne? Der muss die Leute anschreiben, denn einige vertrödeln das. Also wir bieten schon 3 Monate an, dass man bezahlen kann und kassieren kann.
Mhm.
Aber einige merken dann so, am 1. Mai, wenn eigentlich die Hechtschutzzeit zu Ende ist, ich will eigentlich angeln. Ich frag mal meinem Angelverein so, dass wir dann auf die Schnelle natürlich dann nicht da aushelfen können. Das müssen die auch verstehen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, die Erwartungshaltung muss quasi ein bisschen runtergeschraubt werden, dass die nicht denken, Mensch, in 2 Tagen geht es dann direkt weiter.
Das, ne? So funktioniert das nicht. Also eigentlich ist man jetzt Dezember, Januar, Februar der Pflicht, seinen Beitrag zu leisten. Dann kriegt man auch rechtzeitig seine Jahresangelberechtigung, mit der man dann ja losziehen kann.
Ja.
Und alle anderen haben wir eigentlich schon so geregelt, dass die rausfliegen erstmal aus dem Verein, weil wir wollen ja die Leute, die Bock drauf haben, die pünktlich zahlen und nicht die irgendwo irgendwann im Januar oder im Mai und Juli, August irgendwie kommen und sagen, ich will jetzt mal angeln und sieh mal zu, dass du mir die Karte gibst. Da gibt es dann schon manchmal so böse, wo du denkst, böse Worte, wo du sagst, ja, du hattest genug Zeit, jetzt können wir auch nicht auf die Schnelle reagieren.
Man kann nicht jedem hinterherrennen.
Nee, das können wir nicht. Und wir müssen ja auch wieder beim Landesanglerverband abrechnen. Deswegen so lange können wir auch die Karten immer nicht vorhalten. Das sind ja auch Geldwerte, die wir haben.
Ich wollte es gerade sagen, das ist nicht wenig.
Also nee,
wenn ich jetzt im Kopf zurechtbekomme für einen Erwachsenen inklusive LAV-Karte, sind es, glaube ich, im Jahr 155 Euro?
Nee, also zumindest bei uns im Verein nicht. Da bist du als Erwachsener mit 115 Euro
dabei. 115.
Also die Jahreskarte kostet 52 Euro. Du brauchst eine Fischereiabgabemarke, die kostet 10 Euro. Du musst einen LAV-Beitrag von 22 Euro bezahlen. Der Angelverein will auch ein bisschen was. Und so summiert sich das nachher auf bei uns 115. Es gibt natürlich auch Vereine, die dann sagen, ja, du hast doch einen Bootsliegeplatz, da musst du ein bisschen mehr bezahlen oder du musst Arbeitsstunden leisten.
Ja.
Also das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber so zwischen 115 und 150 wird man wahrscheinlich immer landen, so als Erwachsener.
Aber wenn du vorhin schon gesagt hast, mit der Mitgliedschaft LAV habe ich irgendwie Zugriff auf fast alle Seen, das muss man ja nochmal betonen, in Mecklenburg-Vorpommern. Man kann das ganze Jahr angeln, je nachdem, welche Schonzeiten man für welche Fische einhalten muss. Da würde ich ja behaupten, sind 115, 120 Euro. Ich erlaube es mir, ein Witz.
Ja, ist wirklich so im Vergleich zu anderen Bundesländern. Bayern, sage ich da schon wieder als Beispiel, da muss man fast für jeden See eine extra Jahreskarte kaufen. Sind wir somit unsere LAV-Karte schon sehr, sehr gut dabei eigentlich.
Der einzige See, der mir einfällt, der Hohensprenzersee.
Ja.
Da, glaube ich, muss man auch eine separate Karte
kaufen. Genau, da muss man dann beim Fischer oder auch bei Herrn Stenzel da im Angelladen, kann man sich, glaube ich, da auch eine Karte kaufen.
Ja. Was zahlt man für so eine Jahreskarte See? Also Pi mal Daumen, das muss ja jetzt nicht auf dem Euro genau stimmen.
Aber das ist unterschiedlich. Ich denke mir mal so zwischen 80 und 150 Euro, trotzdem auch so bei einigen Seen so.
Ja, also, hängt ja sicherlich auch von der Größe.
Ja, ja, genau.
Ich weiß ja nicht, was daran so geknüpft ist. Pflege, also ich sage jetzt mal, im Wald gibt es den Förster und den Jäger.
Ja.
Was gibt es da für die Seen, weißt du das?
Ja, das muss man ja auch sehen, dass wir ja nicht nur Angler sind, wir sind ja auch Naturschützer. Ne, also unser Satzungszweck ist ja nicht Fische fangen, sondern Naturschutz, Landschaftsschutz oder solche Sachen. Diese stehen bei uns ja als Satzungszweck in der Satzung drin. Ne?
Ja.
Das heißt, wir sind ja auch Naturschützer. Wir führen ja Hege- und Pflegearbeiten ja auch am See durch. Wir sammeln Müll, wir besetzen,
das ist es, ja.
Wir besetzen möglicherweise, wenn es nötig ist, neue Fische im See. Das heißt, wir nutzen zum Beispiel unsere Anangelveranstaltung auch, um den Bestand zum Beispiel zu testen, okay, wie viele Fische werden gefangen, wir zählen die, wir wiegen die, geben das weiter an den Landesanglerverband, damit die auch irgendwie eine Rückmeldung haben. Ich selber für meine private Statistik sozusagen, dass ich auch mal sagen kann, okay, gut, wie sieht's aus um den Inselsee? Das machen wir auch alles noch nebenbei, dass wir dann eben auch Veranstaltungen anbieten, wo wir dann eben Müll sammeln, den Inselseekanal von Müll befreien, wenn da irgendwelche Leute was reinschmeißen, da Reifen oder was Körbe oder was die da immer alles reinfeuern.
Ja, ich frage jetzt trotzdem mal ganz frech, ist er doll verdreckt? Kann man das so sagen? Das eine Jahr war er wirklich komplett verwahrlost und dann gibt es aber auch Jahre, wo es ein bisschen weniger ist?
Ja, das merkt man schon. Aber es kommt trotzdem noch mal ordentlich was rum. Ist ja in der heutigen Gesellschaft ja schon so,
Leider. Dass
jetzt Plastikmüll oder sowas auch einfach umherfliegt. Das landet ja im See sozusagen, zersetzt sich, da ist natürlich für die Fische nicht so toll. Deswegen eigentlich auch mein Appell, wenn ihr irgendwo am Wasser seid und ihr seht Müll, ist es eigentlich so auch eure Pflicht. Nehmt euch eine Tüte mit, packt das ein.
Klar.
Habt ihr wieder was Gutes getan für euch selber, für die Natur. Und auch wenn der Nächste kommt, hat er eben einen sauberen Angelplatz. Das ist eben wichtig.
Und wenn ich jetzt mal über den Inselsee und den Inselseekanal nachdenke, da gibt es ja einige Papierkörbe.
Das stimmt. Also eigentlich ist überall immer was vorhanden. Ich verstehe auch nicht, warum denn die Angler ihre Dosen Mais oder die Madenboxen oder Köderboxen da liegen lassen. Die kann man manchmal sogar wiederverwenden. Da braucht man nicht immer wieder was Neues. Man kann da seine Köderfische dann auch reinmachen.
Ja.
Also ich benutze das eigentlich dann mehrmals. Oder wenn ich was sehe, dann räume ich es eben weg und schmeiße es eben in den Müll. Ne?
Das heißt aber, ich habe jetzt so grundsätzlich auch verstanden, der Inselsee und auch so Bützow-Güstrow-Kanal, das sind so deine Lieblingsgewässer oder hast du da noch ein Gewässer, wo du sagst, da wird man mich auch immer finden?
Ja, ich kann ja nicht alles verraten.
Nein, nicht alles, aber vielleicht ein. Oder das sind schon zwei gewesen.
Also mein Hauptgewässer ist schon der Inselsee, das muss man so sagen. Natürlich habe ich zum Glück ein Boot auf dem Trailer, also bin eigentlich flexibel, kann überall hinfahren. Ich fahre auch mal auf die Boddengewässer, wenn ich sage, ich möchte mal einen Zander fangen oder zumindest es versuchen. ich habe ja vorhin schon gesagt, nicht jeder Angeltag ist ein Fangtag.
Ja.
Man fährt auch mal als Schneider nach Hause, ne? Das ist ja normal, das ist beim Angeln so. Aber dafür kommt man vielleicht von seiner Arbeit runter, er kann auch mal, was weiß ich, von über irgendwelche Sachen nachdenken in Ruhe. So, das ist ja auch so, ja, so ein Ausgleich für mich auch und für vielleicht viele ja auch. Und ja, es ist schon manchmal auch ein krasses Gefühl, wenn du so ganz morgens früh um 6 da als erstes auf den See, auf den Inselsee fährst, ist es noch leicht Nebel.
Ja.
Also diese Momente, ne, das sind ja auch so, wo man
und dann
sagt,
erwischst du die Fotografen.
Ja. Oder die Nacktbade. Keine Ahnung. Als kleiner Schreck. Nein. Nee, also das ist irgendwie schon auch manchmal schön. Und das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, dass man solche Momente dann auch aufsaugt und mitnimmt und nicht nur das reine Angeln irgendwie oder den Fisch fangen irgendwie da im Vordergrund stellt, sondern
ja,
ja, es rundherum sozusagen. Oder man fährt einfach mit Freunden auch los. Oder wie gesagt, ich nehme auch manchmal gerne Anfänger mit und versuche das so ein bisschen zum ihrem ersten Fisch zu führen sozusagen. Mhm. Ich mache immer so einen Spaß. Ich sage immer, bei mir gibt es immer eine Fanggarantie. Wenn ich weiß, die Fische
95,6%.
Genau, ansonsten gib Geld zurück. Nee.
Nein, aber man muss halt seinen Spaß dran haben.
Auf
ne?
jeden Fall, ja.
Was ich ja ganz wichtig finde, ich wurde ja auch von doch einem Arbeitskollegen rangeführt, also Hübi, falls du zuhörst, herzlichen Glückwunsch, ne? Ich bin jetzt aktiv oder werde immer aktiver, hat mir dann auch gesagt, also es gibt halt hier diese Apps und solche Apps und da muss ich halt sagen, das hätte ich so auch nicht gedacht. Ich komme jetzt nämlich mit der Anglerprüfung oder mit der Fischereischeinprüfung da drauf. Dieses reine Angeln, um zu präsentieren und den Fisch wieder reinzuwerfen, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Das machen aber sehr, sehr viele.
Ja.
Ist das so mit diesen neuen Medien gekommen? Oder hast du da mal irgendwie so eine Art, ja, wie sich das entwickelt hat, so ein bisschen mal beobachtet?
Ja, na klar. Also die ganzen Handys, Apps, also Instagram, TikTok, YouTube, das sind ja so das neue Fernsehen. Also kaum ja. einer guckt ja noch normales Fernsehen, viele gucken dann eben noch Netflix und was ich war, Amazon Prime, was es da alles gibt, aber eben auch ganz viel TikTok und YouTube so und ich betreibe natürlich auch Social Media, auch TikTok und ich muss wirklich feststellen, dass die Leute auch manchmal mir 6 bis 8 Stunden einfach bei TikTok beim Angeln zugucken und sich mit mir
Livestream oder?
Ja, Livestream und dann einfach mit mir unterhalten oder gucken, was fische ich da, wie mache ich was und da gucken manchmal komischerweise 100 Leute gleichzeitig die beim Angeln zu, also das ist irgendwie ja, eine neue Generation, die das auch sehen wollen, die schenken dir sogar irgendwelche Geschenke, also Geldgeschenke, was ja auch noch irgendwie krass ist, dass du denn da noch
ja,
belohnt wirst, wenn du mal einen Fisch fängst. Also haut dir die Community eben noch, was nicht mal das Universum rein, was eigentlich einen Wert von 350 Euro hat. Also
krass.
Das ist wirklich krass so, dass Leute, ja, einfach so diese, die kennen mich ja gar nicht.
Eben drum, ja.
Dass die denn da einfach Geldgeschenke machen, ne? Das ist irgendwie schon
das heißt,
eine andere Zeit.
Sie genießen diese andere Art der Unterhaltung, weil es ist ja dann Unterhaltungswert, den du.
Naja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie man mir jetzt 6 oder 8 Stunden beim Angeln zugucken kann, aber die machen das. Also ich sehe das ja immer so in der Auswertung nachher, wer wie lange drinne war. Das ist schon spannend und ja, freut mich natürlich, wenn mir Leute zugucken beim Angeln. Ist natürlich auch ein bisschen manchmal schwierig, weil sie dann meine Spots oder so kennen oder wissen, ja, wo hat er gerade einen Fisch gefangen.
Ja,
ja gut, das gehört mit dazu. Deswegen auch mit den Apps sozusagen, was du gesagt hast, einige posten da ja ihre Fänge. Wird bei einigen natürlich nicht so gern gesehen, wenn man genau sagt, welches Gewässer oder wenn ich jetzt gerade den Meterhecht gefangen habe, dass ich den irgendwo mit dem Namen des Gewässers zeige oder sage.
Ja.
Dann kann man ganz schön doll Hate-Kommentare bekommen. Das weißt du ja vielleicht selber auch so, dass es ja heute so ganz, ganz schnell geht,
das
dass du einmal was Falsches gemacht hast und dann schießen sich alle auf dich ein. Da muss man natürlich ein bisschen gucken und aufpassen. Das hatte ich zum Glück nicht, aber ja, davor ist man ja nie gefreit sozusagen.
Das ist richtig. Man muss einfach aufpassen, vielleicht 2-mal drüber nachdenken, bevor man schnell was postet.
Genau.
Das ist es einfach, genau.
Ja. Ansonsten machen das natürlich sehr, sehr viele. Bei uns ist es natürlich noch ein bisschen noch nicht so eindeutig geregelt oder für einige ja. Wir haben das Tierschutzgesetz, das heißt, man muss ja immer mit den Tieren ordentlich umgehen, deswegen ja auch Kescher, dieser Totschläger und das Messer. Es gibt ja noch das Fischereischeingesetz oder Fischereigesetz meine ich, da ist ja auch nochmal geregelt, welche Fische ich mitnehmen muss oder nicht oder sowas.
Ob sie untermaßig sind.
Genau,
ne?
Es gibt ja Schonmaße, es gibt Schonzeiten, zum Beispiel die Müritzfische arbeiten mit einem Entnahmefenster, das finde ich eigentlich sogar, bevorzuge ich sogar lieber.
Was bedeutet das?
Nein, also sonst, der LRV zum Beispiel sagt, alle Hechte über 50 Zentimeter sind maßig und müssen, wenn es ein Zielfisch ist, entnommen werden und verwertet werden.
Ja.
So bei den Müritzfischen ist es so, die sagen eben, alle Fische zwischen 60 und 90 dürfen nur entnommen werden.
Okay.
Alles drunter und drüber
muss wieder
zurück. So. Ja. Mir tut das natürlich weh, wenn ich so 1,21 Meter fange. Man weiß ja sozusagen, das ist eine alte Hechtdame, sag ich mal, was die vielleicht auch an Laich produziert, wenn du die tothaust.
Ach so. Da würde ich jetzt zum Beispiel als Halbleihe ja gar nicht drüber nachdenken.
Ja, ist natürlich, ich angel auf Hecht mit dem Ziel, das natürlich zu verwerten. Aber ich sage natürlich, den 1,21 Meter Hecht, wie soll ich den verwerten? Ne, das ist viel zu viel.
Ja.
Also habe ich den schonend sofort wieder zurückgesetzt und hoffe, dass er noch wieder zahlreiche Hechte reproduziert.
Klar.
Und das ist für mich auch konform sozusagen. Wenn ich den nicht verwerten kann, dann setze ich ihn zurück.
Eben drum, ne? Man soll ja nicht zu Hause die Hälfte dann eben in den Müll schmeißen.
Richtig, darum genau. Ja. Deswegen finde ich es mit dem Entnahmefenster gut. Das ist noch so eine schöne Küchengröße, wie man so sagt, 60 bis 90.
Ja.
Das kann man verwerten, sinnvoll vielleicht. Und das nimmt man dann mit.
Ne? Wie ist das an der Ostsee und an der Nordsee, wenn ich da jetzt so an dieses Brandungs- oder Hochseeangeln denke? Verhält sich das sehr, sehr ähnlich oder gibt es da große Unterschiede?
Ostseeangeln ist auch möglich. Bei uns natürlich auch Top-Küstengewässer natürlich oder Küstengebiete.
Ja.
Gerade so Meerforelle, Scholle, Flunder haben wir natürlich gut. Dorsch, wisst ihr wahrscheinlich alle die Problematik, dass wir da, glaube ich, gar nichts mehr entnehmen dürfen.
Genau.
Ich bin nicht so der Brandungsangler, aber wie gesagt, da gibt es ja auch Schonzeiten. Hat natürlich sehr, sehr doll nachgelassen. Der Tourismus, viele sind ja wirklich aus ganz Deutschland zu uns gekommen wegen den Dorschen und sowas. Das lohnt sich natürlich für die nicht mehr. Die Jahreskarte für die Ostsee ist mit 35 Euro eigentlich günstig. Die Schonzeit für die Meerforelle zum Beispiel, das ist ja so der beste Speisefisch.
Ja.
Vielleicht auch mit Zander und sowas alles. Hat jetzt am 15.12. geendet sozusagen. Die sind jetzt gerade alle wieder an den Steilküsten hier in MV unterwegs und jagen den Meerforellen nach.
Das heißt, da sind gar keine Steine, die da am Ufer stehen. Das sind alles Menschen.
Aber man sagt ja auch, die Meerforelle ist ja der Fisch der 1000 Würfe.
Mhm.
Also, dass man sehr, sehr oft werfen muss, bis man dann wirklich die eine Meerforelle wirklich mal dann bekommt. Die springen immer sehr, also die liefern sehr schöne Drills, die springen sehr viel, aber die hauen auch.
Die haben extrem viel Kraft.
Ja, also das macht schon Spaß, aber die schlitzen auch mal schnell aus oder verlieren sich sozusagen im Drill, dass die dann wieder zack weg sind.
Hab letztens gerade so ein wunderschönes Video gesehen, das muss Insta gewesen sein, hat einer eine Meerforelle geangelt auf dem Schiff und dann haben sie das untergelegt mit so einem Metal-Song, weil er da eine richtig schön gewackelt hatte am Schwanz. Also es sah schon klasse aus. Von daher gehe ich auch mal davon aus, man muss wahrscheinlich auch Kraft und Ausdauer haben, wenn man eben Brandungsangeln macht.
Ja, genau. Das ist eigentlich auch so wie Friedfischangeln. Das machen wir auch einmal im Jahr mit unserem Sportsfreund Arne. Der bereitet das immer vor und nimmt auch da Jungangler mit. Wir haben auch extra ein paar Angeln und ein paar Ständer. Und da angelt man ja dann mit Wattwürmern. Da gehen keine Tauwürmer so richtig, sondern Wattwürmer. Die sind ein bisschen teuer geworden auch schon. Aber da stellt man so zwei Ruten in so einen Halter.
Diese Halter, genau.
Und stellt die so senkrecht auf, macht sich vielleicht oben noch ein Knicklicht, man angelt so auch in die Dämmerung rein.
Ja.
Und dann sieht man ja eigentlich, wenn der Fisch näher beißt, die Spitze eben mit dem Knicklicht flackern und wackeln und dann.
Gibt's da auch so eine Bissanzeige, die dann entsprechend piepen, wenn einer gebissen hat?
Oh, beim Brandungsangeln weiß ich das gar nicht. Also eigentlich macht man das optisch, dass man da ein Knicklicht reinhängt. Dass man das eben so
wackeln sieht.
Beim Karpfenangeln, da hat man natürlich diese elektronischen Bissanzeiger und so eine Swinger, die dann hoch und runter gehen, wenn der Fisch abzieht und Schnur nimmt. Aber beim Brandungsangeln weiß ich das gar nicht. Also ich kenne das wirklich nur mit den Knicklichtern, dass man das so sieht.
Bringen wir mal an anderer Stelle in Erfahrung.
Richtig, ja.
Ja, also jetzt haben wir extrem viel erfahren, was erstmal diese Vielfältigkeit betrifft, zumindest bezogen auf den Güstrower Bereich, Friedfischangeln, ich wollte jetzt schon wieder das englische Wort mit reinnehmen, ne? Dieses Predator, also Jagdfische eben, Raubfische.
Ja.
Gibt es so, man sagt das ja auch in der Marktwirtschaft, gibt es so ganz spezielle Nischen, wo Angler kommen und sagen, ich will nur diesen einen Fisch, das ist was ganz Spezielles. Gibt es sowas auch im Angeln?
Ja, das gibt's auch. Also
Regenbogenforelle fällt mir gerade ein. Ist ja doch was sehr Spezielles. Ich glaube, die darf man, glaube ich, gar nicht entnehmen.
Nee. Also da braucht man ja auch schon für bestimmte Bereiche auch wieder nochmal eine Salmonidenkarte sozusagen, dass man, die sind extra gekennzeichnet, die Bereiche.
Ja.
Da darf man nur mit dieser Erlaubnis angeln. Die kostet, glaube ich, auch nochmal 52 Euro für die's, gerne mal wissen wollen. Natürlich spezialisieren sich viele Angeln. Viele Angler. Also man fängt ja irgendwie was an und dann sucht man, hat man dann seinen Zielfisch. Das sind dann eben die Karpfangler, die Raubfischangler, die dann eben rechts an der Bar Schwels angeln. Mhm. Dann hast du, eine Nische ist zum Beispiel das Fliegenfischen.
Fliegenfischen.
Also das ist nochmal was ganz anderes. Da hat man ja wirklich eine etwas dickere Schnur, die eben diese Wurfweite und Wurfkraft irgendwie gibt und eine selbstgebundene. Viele fangen dann auch an, sich die Fliegen selbst zu binden. Mhm. Für Hechte natürlich umso größer.
Ja.
Und die wedeln die dann ja immer so
hin und her.
Hin und her und dann fliegt die dann, was ich weiß, 20 Meter hin und dann kurbeln die ja nicht ein, sondern die machen das ja alles mit der, so wie Handfischen sozusagen, wie an der Leine fischen. So, die ziehen immer die Schnur an der Route zwar.
So wie vor 500 Jahren.
Ja, das ist nochmal eine Nische. Wird natürlich auch gerne so auf Rügenbodden gemacht. Das sind so die idealen Gewässer da eigentlich, wo das ganz oft gemacht wird. Aber auf dem Inselsee gibt es auch welche, die dann wirklich mit der Fliege da losziehen. Ist natürlich mal was ganz anderes, was die Hechte so nicht kennen. Oder ja, die Raubfische. Das ist nochmal, die fangen manchmal, also ich war schon mal mit zwei Fliegenfischern auf Rügen. Die haben mich abgezogen mit ihren Fliegen. Also die ja, fangen also besser und können auch nochmal gezielter anwerfen, weil die Hechte ja manchmal ganz oft, bis wenn du da mit der Warthose im Wasser stehst, die folgen dir bis zu den Füßen, drehen den um und dann konnten sie die nochmal anwerfen und haben die dir nochmal dann abgegriffen im zweiten Wurf oder sowas.
Ja gut, aber das ist halt wahrscheinlich so wie der Mensch eben auch. Man ist ein Gewöhnungstier, man will eben auch mal was anderes. Ne? Ja, wenn er jetzt die ganze Zeit eben so seine, ja, wie nennst du sie? Baits vor die Nase bekommen, dann denkt er sich, oh Mensch, gib mir hier alle auf den Sack und mach mal was anderes.
Also ich bin der Meinung, auch die Hechte, gerade auch die Alten, die kennen her schon so viel, die reagieren gar nicht. Die wissen auch, wenn das Boot irgendwie, der Motor da fährt oder sowas, dass die dann eher abhauen, weil sie merken irgendwie, was stimmt hier nicht oder sowas. Das Gefühl habe ich schon, dass sie da auch irgendwie lernen.
Ja, eine gewisse Intelligenz muss ja da sein, ja, klar. Also, sonst wären es keine Jagdfische.
Nee, das genau.
Dazu. Ja, ja. Von daher. Martin, hast du einen ganz persönlichen Tipp, wo du sagst, wenn du anfängst, pass auf diese drei Sachen auf. Mach das und das.
Boah, das ist schwierig.
Für alle, die jetzt anfangen wollen.
Ja, wie gesagt, wäre natürlich gut, wenn ihr irgendwie schon einen Papa, Opa,
Kumpel
oder sowas habt, der schon ein bisschen Erfahrung hat und man geht erstmal mit und guckt sich das mal an, wie macht der das?
Wie alt müssen die mindestens sein? Gibt es da eine Vorschrift?
Mindestalter? Also,
nein.
Nee, man kann ab 0 Uhr, sag ich schon, ab 0 Jahren angeln.
Ja.
Das wird natürlich noch nicht wirklich was werden, aber wir haben so 3, 5, da fangen die ersten ja schon an. Das einzige Hindernis ist, dass man ab 14 Jahren den Fischereischein braucht.
Ab 14.
Ansonsten können auch, wir haben auch eben 8- oder 9-Jährige bei uns im Verein, die kaufen sich einfach nur die Gewässerkarte.
Ja.
Die braucht man, sonst.
Ja,
man braucht
ja, klar,
für das Gewässer halt eben die Erlaubnis. Man braucht keinen Fischereischein, aber die Erlaubnis. Und dann können die Kinder neben ihren Eltern auch mit bis zu 3 Routen angeln. So, und also mein Tipp ist eigentlich so, sucht euch jemanden, fragt bei euch im Angelverein, wenn ihr schon seid, ob es da jemanden gibt oder mal eine Veranstaltung oder sowas. Da wird euch auch geholfen. Ja, wenn ihr bei Instagram seid, fragt einfach mal auch irgendwelche Influencer oder...
Also man muss sich trauen.
Man muss sich trauen, einfach mal anschreiben. Also wenn mich mal einer was fragt oder sowas, dann klar, gebe ich da mal ein paar Tipps, was läuft vielleicht gerade für einen Köder oder wo kann man das am besten jetzt, wo stehen sie zum Beispiel, da verrate ich ja keine Spots, ne? Nee, das mache ich schon und ich werde natürlich viel angeschrieben auch, ne? Kann ich mal bei dir mitfahren und das ist natürlich schwierig, ich kann natürlich nicht alle mitnehmen oder sowas, ne? Das geht natürlich nicht, aber...
Das heißt, du hast jetzt keinen heimlichen Kalenderplan, wo du jede zweite Woche genau weißt, ah, da habe ich die auf dem Boot, da den.
Nee. Ich arbeite ja auch noch in Schichten, dann ist es auch immer ein bisschen schwierig. Ich habe zwar dann mal meine Tage unter der Woche, wo ich mal dann alleine bin und dann losziehen kann. Dafür muss ich dann am Wochenende arbeiten oder sowas.
Ja.
Deswegen viele sagen, ja, aber der ist ja sehr, sehr oft, auch gerade heute, komme auch eigentlich gerade vom Wasser und habe gerade wieder geangelt, da wurde ich auch angesprochen, Mensch, du bist aber oft hier und dein Auto sehe ich immer hier stehen. Und ich sage, Mensch, ja. Und er selber war auch irgendwie unterwegs und hat er auf Barsch probiert. Und so wie du gesagt hast, dann schnackt man mal kurz und stellt fest, auch Mensch, wir sind im gleichen Angelverein und quatscht nochmal über die Kassierung oder sowas und dann zieht man wieder weiter. Ja.
Als andere Abschlussfrage fällt mir noch ein, welchen Fisch genießt du denn, was das Essen betrifft, am liebsten?
Ja, dann natürlich schon so die edlen Speisefische wie Barsch oder Zander.
Ja.
Die schmecken mir persönlich am besten. Hecht ist nicht so meine Leibspeise, so der hat für mich immer noch so einen komischen Eingeschmack. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht gut zubereiten kann. Also wenn einer mal ein schönes Rezept hat oder...
Ich wollte eben gerade fragen, ob du selbst zubereitest, ja.
Ja, das, ich bin nicht so ein guter Koch. Gerade so Hecht. Viele machen daraus ja irgendwie Buletten oder sowas. die dann noch schmecken. Aber sonst natürlich mag ich eher so Barschfilet oder Zanderfilet. Ja.
Gut, dann werde ich den Kontakt zu Hübi nochmal ein bisschen herstellen. Der, glaube ich, hat mal irgendwie was gelernt, was Kochen betrifft oder, oder Backen oder irgendwie. Ja, ja. Aber der kann.
Das ist wichtig, der dass man jemanden einen kennt, zumindest einen kennt, der das gut zubereiten kann. Da kann man sich den ja einladen und sagt, komm, wir kochen mal zusammen. So oder ich bringe mal ein Hecht mit. Ja.
Ja. Du hast uns hier jetzt noch was mitgebracht. Erzähl uns doch mal, was das auf sich hat.
Ja, vielleicht alle, die mal sagen, ach, ich habe auch Lust bekommen, oder für diejenigen, die schon angeln sind, habe ich nochmal eine kleine Packung mit 4 Gummifischen mitgebracht. Vielleicht habt ihr mal Lust, Martin eine Mail zu schicken und beantwortet einfach die Frage, was war mein größter gefangener Hecht? Und dann lost Martin das aus und schickt euch die Köderpackung einmal zu.
So machen wir das.
Dann könnt ihr auch einmal losziehen. Sind verschiedene Farben für verschiedene Gewässertypen, klar, oder wenn es mal sonnig ist oder dunkel, kann man da unterschiedlich eben mit agieren und sich ausprobieren.
Ich begrenze es mal auf den Zeitraum Januar. Also ich nehme mal alles an, was bis Ende Januar noch reinkommt. Das geht alles an podcast@diebarlachstädtler.de. Für etwaige Fragen stehe ich zur Verfügung. Du hast ja sicherlich auch einen eigenen Instagram-Account. Und unter welchem Namen findet man dich? Willst du es uns verraten?
Ja, kann ich gerne verraten. Könnt ihr gerne alle mal reinschauen. Das ist optisches Wunder.
Und dann finden wir tausende Videos.
Naja, mehr Bilder.
Mehr Bilder.
Nicht erschrecken, ihr seht da sehr viel große Hechte.
Ja, das ist noch in Ordnung. Wunderbar. Martin, ich kann erstmal wirklich nur sagen, vielen Dank für deine Zeit. Bin gespannt, wie es mit den Mitgliederanfragen dann Anfang des Jahres 25 jetzt laufen wird.
Ja, wir freuen uns.
Petri Heil.
Petri, Dank.
Bis demnächst.
Bis dann.